Ach, da haben wir ein Missverständnis gerade erlebt zwischen Abwehrspieler und Torwart Caballero. Hat die Isländer erst noch mal ins Spiel gebracht, während wir vorher noch die Zeitlupe eben gesehen haben.
Ja, also schön, dass du da bist.
Ja.
Sieh, die Töpfe mit den Zwetschgen, die stehen schon auf dem Herd.
Die sehen ja fantastisch aus. Dankeschön. Das wird hier eine super Marmelade. Aber sag mal, hast du denn genug Weckleser?
Ja, ja, ja. Oh, du, ich glaube, das Fußballspiel hat schon begonnen. Ich bringe den Männern mal schnell ihr Bier.
Ja, mach mal.
Leistung des argentinischen Stürmers auf engstem Raum, wendig, sofort abgezogen. Alles sauber, keine Abseitsstellung hier beim Spiel.
Oh je, das ist eine Stimmung. Die Claudia Neumann kommentiert wieder.
Oh nee, nicht die. Die verdirbt dem Klaus immer total die Stimmung mit ihren bescheuerten Kommentaren. Och, was glaubst du, was bei uns nachher zu Hause los ist?
Ja, die versaut den Männern das ganze Fußballspiel. Ich meine, okay, im Winter Skilaufen oder so, das soll sie von mir aus gerne kommentieren. Aber doch nicht die WM. Da hat eine Frau doch nun wirklich keine Ahnung von. Will sie sich emanzipieren oder was?
Naja, nun, das kann man ja auch ganz anders machen.
Ja, schau, so wie wir. Wir stellen das ganze Zwetschgenfest allein auf die Beine. Zwetschgenkuchen.
Zwetschgenladwäsch.
Zwetschgenlikör.
Och, Zwetschgen in Rum.
Ja, und erst die Tombola. Und alles ohne Männer.
Ja, genau. Oh. Oh je. Jetzt ist sie auch noch im Bild. Guck doch mal, wie die aussieht.
Unmöglich. Also überhaupt nicht weiblich, oder?
Nee. Sag mal, glaubst du, die hat überhaupt einen Mann?
Nie im Leben. Mit der wird doch keiner glücklich. Peter hat mir gerade gestern wieder gesagt, wie glücklich er mit mir ist. Naja, er hat es nicht direkt gesagt, aber er hat den ganzen Teller Kartoffelsuppe aufgegessen und sogar noch einen zweiten genommen.
Also die kann garantiert noch nicht mal Kartoffelsuppe kochen.
Oder Marmelade. Glaubst du, die muss sich selbst versorgen?
Oh, also so ganz ohne Mann? Bestimmt, ja.
Ja. Also Peter verdient ja genug. Ich muss nicht arbeiten gehen. Da habe ich genug Zeit, zu Hause das Haus aufzuräumen und alles hübsch und ordentlich zu machen. Und das Essen steht dann auf dem Herd, wenn Peter von der Arbeit nach Hause kommt.
Also weißt du, ich hätte ja schon ganz gern mal so ein bisschen Geld nur für mich ganz alleine.
Also Peter gibt mir jeden Montag Taschengeld.
Boah. Was glaubst du wohl, was die verdient? Ein Schweinegeld mit dieser Kacke, die die da jeden Tag vor sich hin kommentiert.
Und völlig unverdient.
Also der müsste man doch also wirklich da, mal.
Da würde ich am liebsten mal.
Ha, unbedingt.
Und noch mehr.
Ja.
Likörchen?
Oh ja.
Dumm, dümmer, Angela. Da hat die Merkel doch tatsächlich ein Selfie mit so einem Brüsseler Terroristen gemacht.
Die Merkel sollte diesen Kerl anzeigen oder besser noch ihn in einen Flieger setzen und über dem Meer rauswerfen, ohne Fallschirm.
Selbst schuld. Die hat doch die ganzen Kanaken reingelassen.
Die Frau ist eine Schande.
Die scheiß Aslaks sollen sich doch endlich aus unserem Land verpissen.
Was geht denn hier ab? Ihr seid ja krass drauf.
Was bist du denn für einer? Hast du überhaupt verstanden, um was es hier geht? Die Merkel ist doch eine einzige Enttäuschung. Erstens Frau, zweitens strunzdumm. Drittens hässlich.
Genau. Erst holt sie all die Kanaken und Polacken ins Land, dann beschwert sie sich über Attentate Und dann macht sie auch noch ein Selfie mit einem Attentäter.
Das weiß man doch noch gar nicht. Die Untersuchungen laufen noch. Ist noch ein bisschen früh für Kommentare.
Wen interessiert denn, was du denkst? Also ich finde, dass man die dumme Kuh steinigen sollte.
Dem kann ich nur zustimmen, Smiley.
An deiner Stelle würde ich mir gut überlegen, was du so schreibst. Kurt, geboren am 25.03.1958.
Verdammte Scheiße. Wer bist du? Shit, ich hau ab.
Bist wohl der Frauenversteher, was? Ich glaube, du kapierst einfach nicht, was für eine Schande diese Frau für unser Land ist. Soll sie doch froh sein, dass sie überhaupt so weit gekommen ist, als Frau.
Lol. Stimmt. Aber jetzt ist wohl langsam Zeit, dass sie abdankt oder abkratzt.
Vielleicht kann man ja nachhelfen, Zwinker Smiley.
Habt ihr eigentlich nur einen Hass auf die Merkel oder auf alle Frauen?
Das geht dich einen Dreck an.
Das sehe ich anders. Thorsten, Uhlandstraße 9, fährst einen alten Dreier-BMW, Metallic Blau.
Sag mal, was ziehst denn du hier für eine Nummer ab?
Ich will, dass ihr aufhört, so ein hirnloses Zeug im Internet zu verbreiten, weil ihr denkt, ihr seid anonym.
Beschwer dich doch bei der Merkel. Die steht ja auf arme Irre.
Ach, Karl, Angestellter bei der Sparkasse. Was sagt denn dein Sohn Freddy dazu?
Ey, lass meinen Sohn aus dem Spiel.
Ich könnte auch mal mit deiner Frau Carmen reden.
Mach doch. Die Schlampe ist mit einem türkischen Arzt durchgebrannt und hat mich mit einem Arsch voll Schulden sitzen lassen. Scheiße. Woher weißt denn du das alles? Das wird mir zu heiß.
Einige sagen, ich bin ein Hacker. Ich würde sagen, ich bin ein Computergenie.
Wie schön für dich.
Und du? Warum schreibst du so einen Mist?
Das geht dich zwar nichts an, aber ich bin Maurer und seit einem halben Jahr arbeitslos, weil die beschissenen Polacken ja so billig zu haben sind. Deutsche Wertarbeit zählt eben nicht mehr.
Guten Morgen. Erschreckend, oder? Was im Internet alles möglich ist. Und das Internet ist ja auch aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Es hat unser Leben verändert, es hat die Kommunikation verändert und wir genießen ja auch die vielen, vielen zahlreichen angenehmen Seiten des Internets. Wir schreiben E-Mails, verabreden uns über WhatsApp, über Facebook nehmen wir Anteil an unseren Freunden, wir können in Sekundenschnelle Bilder aus dem Urlaub an die Familie daheim schicken, wir bestellen im Internet Kleider, Schuhe, Bücher, alles, was wir brauchen, ohne das Haus zu verlassen. Wir können, Thomas hat schon gesagt, faszinierend, in Echtzeit auf das Weltgeschehen blicken, teilhaben, gucken, miterleben. Und mit Hilfe der Smartphone-Kamera-App kann ich sogar gucken, ob mein kleiner Sohn Michel tatsächlich im Bett liegt oder ob er vor dem Fernseher hockt und glotzt. Internet ist schon eine feine Sache. Und jeder von uns benutzt ja auch auf die ein oder andere Art das Internet. Und gleichzeitig, die beiden Theaterszenen haben es gezeigt, gibt es auch die Schattenseiten des Internets. Und es scheint, als ob wir gerade in besonders turbulenten, in besonders schwierigen Zeiten leben, Zeiten des Umbruchs. Der Umgangston in unserer Gesellschaft hat sich verändert. Und nicht nur ich finde das beunruhigend, sondern auch Markus hat es gesagt, es hat sich eine Achtlosigkeit hereingeschlichen, eine Rücksichtslosigkeit, auch eine Gewalttätigkeit, meist verbal, aber mittlerweile auch nicht mehr verbal, sondern manche Taten werden dann auch tatsächlich umgesetzt. Und das Internet zeigt es am krassesten. Anonyme Beschimpfungen, die kein Maß mehr kennen. Pöbeleien, Hetze, Hass, Todeswünsche, Todesdrohungen. Tag für Tag im Internet zu finden. Und wir haben ein Problem. Und dieses Problem zeigt sich auch, dass es neue Worte gibt, die wir ganz selbstverständlich benutzen, aber die es vor 5 Jahren, vor 10 Jahren noch gar nicht gab. Fake News. Fake News. Shitstorm. Cybermobbing. Und die sogenannten sozialen Netzwerke werden immer asozialer. Und die beiden Theaterszenen sind gar keine Theaterszenen, sondern sie haben die Wirklichkeit abgebildet. Menschen denken und handeln genauso, wie wir es gesehen haben. Ich habe mal nachgeguckt, ein Originalkommentar auf Facebook zur Fußballreporterin Claudia Neumann, die erste Szene. Dort hat jemand geschrieben, Spiele mit der in meinen Augen strunzdummen Claudia Neumann werde ich mir nie anschauen, weil ich dann das kalte Kotzen bekomme. Frauen und Fußball, Kotz. Die soll zurück an den Herd. Und dieser Kommentar gehörte noch zu einer der Harmlosen. Die Schubladen werden immer tiefer aufgezogen, selbst Gewaltandrohungen. Aufruhr in Deutschland, weil eine Frau ein Fußballspiel zwischen den Weltnationen Island und Argentinien guckt und kommentiert. Darüber regen sich Menschen auf, dass sie sogar Hass und Todesdrohungen ausstoßen müssen. Und dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel als Volksverräterin verunglimpft wird, beschimpft wird und viel Schlimmeres, wir kennen diese schlimmen Worte, auch das ist nicht mehr eine Ausnahme, sondern mittlerweile Teil der politischen Debatte in diesem Land. Und ja, natürlich, es gab Hass, Lügen, Dummheit, Hetze, Stammtischparolen gab es schon immer. Aber mein Eindruck ist, es wird rauer. Es wird kälter gegenüber Menschen, gegenüber ihrem Leid und es wird heißer in der Aggressivität. Und dieses Verächtlichmachen, diese Respektlosigkeit, das Hetzen und Diffamieren ist als Methode ja auch erfolgreich, hat Einzug in unsere Parlamente geschaffen und hat Einzug auf die Weltbühnen geschafft. Ein Beispiel. Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der der Verlust jedes menschlichen Anstandes, Respekts, Wertschätzung, einen Mann nicht daran gehindert hat, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Sondern gerade in der zur Schaustellung der eigenen Niedertracht, gerade in seiner Dumpfheit, in seiner Respektlosigkeit, in seiner Unanständigkeit, in seinem Egoismus und in seinem ständigen Lügen, hat er diesen Weg geschafft. Und man hat sogar den Eindruck, dass das den Weg in sein Amt geebnet hat. Und der eventuell vor allem mit Hilfe des Internets so weit gekommen ist. Das ist noch nicht abschließend geklärt, wird aber untersucht. Unfassbar. Was hat Trump nicht alles getan, wo Menschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und es hat ihm nicht geschadet? Verunglimpfung vom politischen Gegner. Von Frauen, von Schwarzen, von Einwanderern. Er hat sogar das Tabu in Amerika gebrochen und hat US-Soldaten, Veteranen beschimpft. Veteranen, die als die höchsten Patrioten in diesem Land gelten. Und hat es ihm geschadet? Nein. Er hat andere Politiker lächerlich gemacht und wir erinnern uns an diesen EU-Gipfel, als er sich von hinten durchgedrängt hat und andere Politiker weggeschubst hat. Hat es ihm geschadet? Nein. Und der Gipfel war, als er einen kranken Journalisten, der aufgrund seiner Krankheit behindert ist, nachgeäfft hat unter dem Johlen von Tausenden seiner Anhänger. Wenn der mächtigste Mann der Welt das darf, dann darf doch ich auch mal meinen Frust im Internet loslassen und mal was an die gegen die Merkel schreiben oder gegen den Alkoholiker von der SPD oder. Wenn der mächtigste Mann das darf, dann darf ich doch das schon lange. Im neuesten Enthüllungsbuch, was diese Woche rausgekommen ist über Trump, hat ein Mitarbeiter gesagt, die schrecklichste Zeit am Tag ist die eine Stunde, wenn Trump sich zurückzieht und zur Hexenjagd per Twitter aufruft. Und intern sagen die Mitarbeiter, das ist die Hexenstunde. Ein Mann macht Politik, indem er Leute diffamiert. Und lügt, lügt, lügt. Ich glaube, der weiß gar nicht mehr, wann er die Wahrheit spricht und wann er tatsächlich lügt. Was geschieht da alles online? Warum machen das Menschen? Warum machen das die mächtigsten Menschen dieser Welt und der einfache Bürger? Macht Internet, Twitter, Facebook, Blogs den Menschen zu einem rücksichtslosen Individuum? Wohl eher nicht. Wahrscheinlicher ist es, dass wir mit einem Mal Facetten und Emotionen vieler Menschen sehen können, die sonst vielleicht im Verborgenen oder unterdrückt blieben. Und warum ist aber das Internet so voll davon? Der Psychologe, US-Amerikaner John Suller, zählt 6 Faktoren auf, die die Enthemmung im Internet fördern. 6 kurze Punkte, die auch hinter mir gleich erscheinen. Das erste ist die Anonymität. Wir haben es hier im Theater gesehen. Man fühlt sich sicher und hemmungslos, weil die anderen ja scheinbar den eigenen Namen nicht kennen. Und dann die Unsichtbarkeit. Und die Unsichtbarkeit ist aber nicht zu verwechseln mit der Anonymität. Denn während die Anonymität natürlich den realen Namen verbirgt, fallen bei der Unsichtbarkeit die nonverbalen Signale weg. Und das erklärt auch, so Suller, warum auf Facebook Menschen unter ihrem realen Namen Dinge schreiben, die sie nie in einem Vier-Augen-Gespräch äußern würden. Denn bei einem Vier-Augen-Gespräch merken wir, was setzen wir in Gang, wie reagiert der Mann dagegenüber oder die Frau. Es gibt Zwischentöne. Das dritte ist die Asynchronität. Wer einen hasserfüllten Kommentar verfasst, bekommt oft kein unmittelbares Feedback. Man haut das raus, Ende. Und deshalb muss man sich auch nicht damit beschäftigen, was ein Satz wie "Du gehörst zurück nach Afghanistan geschickt" tatsächlich mit einem Menschen macht. Experten bezeichnen dieses Phänomen als emotionale Fahrerflucht. Und der vierte Punkt ist Fantasievorstellung vom Gegenüber. Wenn wir mit jemandem online chatten, entwickeln wir ein Bild von dem Gegenüber, was aber oft nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Auch wenn wir jemanden beschimpfen, sondern unsere eigenen Gedanken übertragen wir auf diese Person und stellen uns dann diese Person so vor, wie sie in unserer Fantasie ist und merken nicht, dass sie vielleicht ganz anders ist. Der fünfte, und da wird Markus Wortmann sicherlich viel zu sagen können, dieser Irrglaube, online gelten andere Regeln. Stimmt nicht. Und wenn Leute dann festgenagelt werden auf irgendein Hasskommentar, dann heißt es immer, das war doch nicht so ernst gemeint, das war doch nur ein Spiel. Sie haben dann Ausreden, wenn sie zur Rede gestellt werden. Aber die Regeln, die im normalen, im analogen Umgang gelten, gelten auch im Digitalen. Und das sechste ist, der geht einher mit dem fünften Punkt, es scheint aber tatsächlich ja kaum Folgen zu haben, wenn ich irgendwas ins Internet rausbrülle. Ich muss eigentlich mit keinem Ordnungsruf oder gar einer Bestrafung rechnen. Und wir haben noch eine dritte Theaterszene, auf die ich mich sehr freue, und die verdeutlicht diese 6 Punkte nochmal sehr genau. Viel Spaß damit.
Karl, was machst du denn hier? Waren wir verabredet? Ist alles klar bei dir?
Bei mir schon. Aber bei dir scheint ja nicht alles klar zu sein.
Was? Wie meinst du das denn? Was soll das denn heißen? Tja, das. Also, deshalb regst du dich auf, oder was? Ist das jetzt dein Ernst? Deshalb bist du jetzt vorbeigekommen. Wo ist denn das Problem?
Das Problem? Das Problem, dass du so einen Mist ins Netz setzt. Das ist eine Bedrohung, das ist eine Drohung. Ja, ist dir das klar? Hm.
Sag mal, wer so stümperhaft spielt wie der, jetzt mal ganz im Ernst, der hat's auch nicht besser verdient.
rollt der Ball vor die Füße des Gegners, der schießt ein Tor und fangen kann er auch nicht, der Idiot. Also komm, wenn der es nicht verdient hat, wer denn sonst? Und dann sagt man hinterher noch, der hätte eine Gehirnerschütterung gehabt oder was. Ach, das ist so ein Quatsch.
Was ey. Ist denn mit dir los? So kenne ich dich ja überhaupt nicht. Alles klar. Okay. Weißt du, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann musst du doch nicht irgendwo den Leuten im Netz drohen. Was ist denn bloß passiert?
Sag mal, ich bin doch nicht die Einzige, die da was geschrieben hat. Hast du das andere auch mal gelesen? Kommst du hier an, ey.
Anja, was ist los?
Was ist denn los?
Was muss denn noch passieren? Warum machst du das?
Warum machst du das? Warum machst du das? Was soll denn noch passieren? Ja, was denn?
Das sind Kommentare. Die sind voller Hass.
Ja, und? Ich habe gerade nichts Besseres zu tun.
Ich bringe deine Freundin um.
Ach ja.
Ich möchte, dass deine ganze Familie stirbt.
Ist das denn nicht so ernst? Nein.
Verreck, du Penner.
Ja, ist doch lustig.
Das ist doch nicht lustig. Mann, das schreibt man doch nicht aus Langeweile. Werd doch mal richtig klar im Kopf.
Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir?
Ich will dich verstehen, verdammt nochmal. Was ist mit dir los?
Ich nerv mich nicht hier.
Das bist doch nicht du. Warum machst du das?
Mann, Onkel, weil ich's kann. Verstehst du, weil ich's kann?
Weil ich's kann, so ein Schwachsinn. Ich will dir doch nur helfen, Anja. Ich will dir helfen, verstehst du mich nicht?
Also jetzt reicht's mir wirklich. Ich kann ins Netz stellen, was ich will und ich brauche nicht deine Erlaubnis dafür. Ich will dir helfen, weißt du, ich kann für mich selber sorgen, ganz ehrlich. Und ich bin auch nicht mehr dein kleines Nichtchen, ja, mit dem du so über deine Probleme quatschen kannst, ganz im Ernst. Ich habe da keinen Bock mehr drauf und jetzt lass mich in Ruhe und nerv mich nicht weiter, ey. Oh Mann. Fehlt nur noch, dass du mit der Polizei anrückst.
Die kommt von ganz alleine.
Ach.
Da brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Die Bedrohung eines Menschen kann mit einer Gefängnisstrafe von einem Jahr geahndet werden.
Wen interessiert
Strafgesetzbuch, Paragraph 241.
Laber mir nicht so auf.
Anja. Wenn du wieder klar im Kopf bist, ruf mich bitte an. Bitte.
Das ist ein Idiot, ist das echt? Ein Idiot. Mich mal in Ruhe lassen. Ist das ein Scheiß.
Anja, warum tust du das? Weil ich's kann. Weil ich's kann. Puh. Was kann man dagegen tun? Erstens, und das hat das Theaterstück verdeutlicht vom Onkel, der sich einmischt. Ich, du und wir sollten eben nicht gleichgültig werden, die Schultern zucken und sagen, komm, die hasserfüllten Menschen dort, die dunklen Schattenseiten des Internets, daran kann ich doch als Einzelner sowieso nichts ändern. Wirklich, bleibt dran, nehmt teil, habt teil. Bei der Diskussion im Internet geht es schließlich um unser Zusammenleben und um unsere Gesellschaft. Es geht darum, dass unsere Gesellschaft eben nicht abdriftet in irgendetwas, wovor wir Angst haben und was wir nicht wollen. Es ist nämlich etwas anderes, ob Menschen solchen Hass in ihren eigenen vier Wänden artikulieren oder ob sie das ins Internet schreiben und damit die Öffentlichkeit beeinflussen. Kommentare im Internet verändern die Öffentlichkeit, beeinflussen sie. Dinge, das wissen wir alle, die früher als anständig, unanständig, als falsch galten, werden heute salonfähig. Das darf man ja wohl noch mal sagen. Nee. Gott sei Dank darf man in diesem Land ganz, ganz viel sagen. Aber man darf auch Falschem widersprechen, dummem Zeug entgegentreten und auch eine Gegenmeinung haben. Vergesst es nicht, jeder von uns, wenn wir im Internet was schreiben, ob negativ oder positiv, nehmen Stellung und beeinflussen die Öffentlichkeit. Negativ oder positiv? Auf Stammtischniveau oder eben sachlich durchdacht? Und das haben die Theaterstücke so gut deutlich gemacht. Respektlosigkeit führt zu Respektlosigkeit und Hass führt zu Hass und Freundlichkeit führt zu Freundlichkeit und sachliche Auseinandersetzung führt eben zu sachlicher Auseinandersetzung. Und gerade im Internet, da muss es mehr freundliche und sachliche Zwischentöne geben. In der digitalen Welt gibt es nun mal nur 0 und 1. Und leider auch oft in den Internetdiskussionen. Die Zwischentöne fehlen. Dieses, ich will dich verstehen, verstehst du mich, warum sagst du das, hast du schon mal so gedacht. Es braucht Menschen, die Einfluss nehmen. Und der andere Grund, warum es wichtig ist, Einfluss zu nehmen, in der Online-Welt kann man sich seine eigene kleine Welt schaffen. Man kann vollständig in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten sich bewegen. Ich kann entweder sehr aktiv und bewusst den Strom der Nachrichten filtern oder das Internet ist schlau, das Internet tut es für uns. Und wir lesen das, was wir lesen wollen und was wir immer lesen. Und die Komplexität der Welt wird an den Rand gedrängt und ich habe nur noch meine eigene kleine Welt, in der alles stimmig und wahr ist. Und gerade hier muss es Gegenstimmen geben, die auch das mal durchbrechen und sagen, es ist auch anders. Es gibt auch eine andere Meinung, es gibt auch eine andere Wahrnehmung. Deshalb, auch wenn ich mich wiederhole, lasst uns wirklich an den Diskussionen teilhaben. Nicht nur im Vier-Augen-Gespräch in der analogen Welt, sondern gerade auch im Internet, in der digitalen Welt. Erhebt eure Stimme. Seid nicht frustriert, ob des ganzen Mistes, den wir da sehen und lesen. Erhebt eure Stimme. Und der zweite Punkt, bleibt sachlich, natürlich, aber sei auch freundlich. Ein Beispiel aus der Offline-Welt. Du suchst mit deinem Auto schon längere Zeit einen Parkplatz und fährst immer wieder rum und da ist endlich die Lücke. Und du willst in diese Lücke fahren und kurz vor dir schert einer ein, nimmt diesen Parkplatz und du guckst aus der Wäsche. Und jetzt stehst du vor der Wahl, dich auf diesen Revierkampf einzulassen, dich aufzuführen wie ein blöder Hornochse, deinen animalischen Urinstinkten nachgeben und den Gegenüber zu beschimpfen und um die Beute sozusagen zu kämpfen. Oder du machst einen Haken dahinter und fährst deine Wege. Freundlichkeit kann die Welt tatsächlich ändern. Denn was soll der boshafteste Mensch dir entgegensetzen, wenn du unbeirrbar freundlich bist? Man muss sich für vieles entschuldigen, aber für Freundlichkeit muss man sich nicht entschuldigen. Und Freundlichkeit verbessert die Welt. Davon bin ich überzeugt. Denn sie führt nicht nur dazu, dass der andere vielleicht dich anders wahrnimmt und aufmerksamer zuhört, sondern auch du nimmst den anderen wahr, weil du nämlich mehr in ihm siehst, als nur vielleicht dieser Hasskommentar oder das Schlimme, was er dir verursacht hat. Und gleichzeitig, auch das gehört zur Wahrheit und das weiß ich, selbst als Pfarrer, manchmal übermannen uns die Gefühle. Wir sind eben frustriert, wir sind verärgert, uns kocht die Galle über, wir sind wütend, wir könnten explodieren. Ob solcher Unverschämtheit, ob solcher Dummheit, ob solcher Ignoranz, ob solcher Lüge. Folgende Frage hilft mir, sachlich und freundlich zu bleiben. Und vor vielen Jahren, als ich noch jung und ungestüm war, habe ich manchmal, wenn mir jemand die Vorfahrt genommen hat, wie ein Zorngiebel geschimpft und mich so dermaßen aufgeregt. Ich bin nicht stolz drauf, aber als Prediger muss man ja ehrlich sein. Gleichzeitig ist das ja lange, lange her, es war in meinen jungen Jahren. Heute fahre ich selbst bei dieser Parkplatzgeschichte freundlich meines Weges, naja, zumindest manchmal. Aber im Ernst, also in solchen Momenten, wo mir fast der Kragen platzt und ich mich nur aufregen könnte, hilft es mir zu überlegen, würdest du jetzt diesem Menschen das, was in deinem Kopf vorgeht, das, was du eigentlich sagen willst, auch im Vier-Augen-Gespräch sagen? Wenn ich nicht in meinem Auto sitze? Und ganz oft denke ich dann, nee, das würde ich nicht machen. Und dann merke ich, wenn ich diese Frage mit Nein, mit Kopfschütteln beantworte, dann bin ich nicht mehr sachlich, dann bin ich nicht mehr freundlich, nicht mehr zugewandt. Also ganz konkret, beim Autofahren, würde ich die Wüstenbeschimpfung, die in mir hochkommen, ihm auch im 1:1 sagen? Und im Internet würde ich vielleicht dem einen wirklich schreiben, du bist so blöd, du solltest mal mit dem Flüchtling in einen Sprachkurs gehen, dein Deutsch ist so furchtbar, Und wenn ich merke, nee, das hilft nicht, das würde ich eigentlich nicht tun, dann weiß ich, es ist nicht mehr sachlich und es ist auch nicht mehr freundlich. Für mich ist es ein gutes Korrektiv. Manchmal gelingt mir das tatsächlich, dass ich dann innehalte und mir diese Frage stelle. Jetzt weiß ich den Einwand, ihr braucht ihn nicht auf den Q&A-Zettel zu schreiben, ich beantworte ihn hier. Die Freundlichkeit wird ausgenutzt werden. Typisch Gutmenschentum. Ja, vielleicht. Aber ich habe auch nicht gesagt, dass du blöd sein musst. Ich habe gesagt, du sollst freundlich sein. Denn natürlich wird es schlimme Menschen geben, böse Typen geben, aber ich muss ja ihnen nicht das Feld überlassen, ich muss ja nicht zulassen, dass sie die Atmosphäre vergiften und dass sie die Oberhand gewinnen und den Ton bestimmen. Und freundlich zu sein bedeutet ja auch nicht, unklar zu sein, weich zu sein, sich so arg zurückzunehmen, dass man gar keine Position mehr hat, sondern auch in freundlichem Ton kann man sagen, was man will, was man nicht will, was man für richtig hält und was man für falsch oder als Lüge bezeichnen mag. Klare Kante zeigen, aber freundlich. Es ist schwer, aber lohnend, gerade denen gegenüber freundlich zu sein. Und das ist mir ein wichtiger Punkt, mit denen wir uns nicht gerne umgeben, die uns nicht sympathisch sind, die wir nicht mögen, die nicht unsere Ziele teilen, sondern freundlich gegenüber jenen sein, die so ein ganz anderes Leben als wir selbst führen. Freundlich sein zu den Verärgerten, zu den Wutbürgern, zu den Schreihälsen, zu den Dummen, zu den Lauten, zu den Fremden, zu denen, die mir etwas schulden. Und wir schulden auch jedem Menschen etwas, nämlich Respekt und den Versuch, ihn zu verstehen und ihm mit Freundlichkeit zu begegnen. Warum? Es geht nämlich um unser Zusammenleben. Und in unserem Zusammenleben kann Interesse, Respekt und Freundlichkeit gegenüber denen, mit denen wir zusammenleben, niemals schaden. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas vielleicht zum Ärgern, vielleicht auch so eine Unruhe in euch wecken, und zwar mit einem Bibelwort. Jesus hat einen Satz gesagt und den werdet ihr jetzt bis zum Ende der Predigt immer wieder lesen und hören: Segnet, die euch verfluchen. Dieser Satz ist ein Beleg, der doch begründet, warum wir Christen doch so weltfremd sind, warum wir doch so Gutmenschen sind. Dieser Satz zeigt für die Kritiker die Abstraktheit und die bodenlose Naivität des christlichen Glaubens. Wie kann jemand von seinen Anhängern sowas erwarten, fordern? Segnet, die euch verfluchen. Segnet die Pegida-Anhänger. Segnet die Trolle, die im Internet mobil machen. Segnet die, die Merkel den Tod wünschen und die sagen, jeder Flüchtling, der im Mittelmeer ertrinkt, hat es nicht besser verdient. Segnet, die euch verfluchen. Segnet die Wutbürger, die Ignoranten, die aggressiven und destruktiven Menschenverachter. Und jetzt die Frage, ist das naiv, weltfremd, unrealistisch? Machen wir es praktisch. Stell dir jemand vor, der dein Leben unendlich schwer macht. Überleg dir wirklich mal und hol mal ein Gesicht hervor von jemandem, von dem unhöflichsten, aggressivsten und destruktivsten Menschen, der dir je begegnet ist. Ein Gesicht reicht. Und stellt euch den vor oder sie vor. Und jetzt hört noch mal diesen Satz. Segnet, die euch verfluchen. Tut weh, oder? Oder vielleicht auch nicht. Denn vielleicht spürst du ja direkt, dass, wenn du diese Person tatsächlich segnest, sich etwas verändern würde. Im Umgang mit diesem schlimmen anderen. Vielleicht verändert sich was, obwohl sich natürlich eigentlich im Grunde in uns alles dagegen wehrt, diese Person zu segnen. Aber wenn der Begriff segnen bedeutet, jemandem die Gegenwart und die Begleitung Gottes zuzusagen, dann könnte vermutlich selbst dem schlimmsten Zeitgenossen nichts Besseres widerfahren, als dass Gott ihn begleitet. Jesus erwartet nämlich nicht, dass du ihm noch zu all seiner Rüpelhaftigkeit und seiner Bosheit noch Erfolg und Glück und Reichtum wünschst. Das nicht. Auch nicht, dass du seine abstrusen Theorien vielleicht bejahst oder die bösen Taten vergisst oder verharmlost. Nein, Jesus hofft, dass dein Widersacher mit der Gegenwart Gottes konfrontiert wird, dass du denen mit aller Kraft und aller Inbrunst Glaube, Hoffnung und Liebe an den Hals wünschst. Und das kann doch eigentlich nicht schaden, wenn in so einem destruktiven Menschen irgendwie Glaube, Hoffnung, Liebe in Kontakt kommt. Und deshalb habe ich dieses Bild, eines meiner Lieblingsbilder von Bansky mitgebracht, was das sehr gut versinnbildlicht. Gewalt mit Gewalt zu beantworten führt meist zu Gewalt, hilft oft nicht weiter, löst keine Probleme in den meisten Fällen. Und deshalb sollten wir als Christen nicht den Molotow-Cocktail werfen, sondern den Blumenstrauß. Gewalt mit Freundlichkeit begegnen und die, die uns Gewalt antun, segnen. Indem wir eben nicht dieser Spirale Gewalt führt zu weiterer Gewalt mitmachen und sie vertiefen oder in Gang setzen, sondern Feindesliebe in den Mittelpunkt setzen und die segnen, die uns verfluchen. Denn wenn ich meinem Gegenüber, meinem Gegner segne, dann tut das was mit mir. Schließlich springen wir nämlich raus aus dieser Spirale der Konflikte. Und der indische Politiker Nehru sagte einmal, alle Kriege enden mit Verhandlungen. Und er fragte, warum also nicht gleich verhandeln? Alle Kriege enden mit Verhandlungen, warum also nicht gleich verhandeln? Wenn du Hass durchbrechen willst, wenn du diesen Hass im Internet durchbrechen willst, dann durchbrich ihn mit Sachlichkeit, mit Freundlichkeit und versuch es mal, das, was Jesus sagt, wirklich dem Gegenüber zu segnen, ihm die Nähe Gottes zuzusprechen. Segnet die euch verfluchen. Ich weiß, eine herausfordernde und ja, auch eine unangenehme Aufgabe, aber vielleicht steckt darin dann doch viel mehr Segen als in all den freundlichen Dingen, die wir uns mögen, den ganzen Tag um die Ohren hauen. Denn darum macht Jesus auch so deutlich und sagt, nett zu denen zu sein, die du eh magst, dafür brauchst du keinen Mut und dafür brauchst du auch nicht Gottes Beistand. Aber den Feinden, den unangenehmen Zeitgenossen, den Lügnern, den Hassenden, den Segen Gottes zuzusprechen, ja, das widerspricht unserer menschlichen Natur, aber es entspricht der göttlichen Natur. Segnen, Segen ist ein Beziehungsmittel. Weil ich aufgefordert bin, durch das Segnen, mein Verhältnis zu dem anderen zu definieren, zuzulassen, dass der Segen mich verändert und den Gegenüber, dass der Segen mir gut tut und dem Gegenüber. Und ich bin zutiefst von diesem Satz überzeugt, segnet, die euch verfluchen. Wodurch den Segen Gottes Gegenwart zugesprochen wird, wo Glaube, Hoffnung und Liebe wirken, wo wird ein Mensch tatsächlich im Kleinen zum Guten verändert. Und dann wird vielleicht diese Welt peu à peu solidarischer. Und das braucht sie, denke ich, in Zeiten des Internets mehr denn je. Danke fürs Zuhören.
So, wir kommen jetzt zum Q&A. Und ich sehe schon, wir haben nicht nur einen Experten, sondern zwei Experten hier oben auf der Bühne. Drei mit Carsten natürlich, dich wollte ich nicht unterschlagen. Genau, hallo Max, willkommen. Genau, also Q&A, es funktioniert so, für die, die es nicht kennen. Wir nehmen jetzt die beiden, Markus und Max, vielleicht hat er auch noch was zu sagen, und Carsten ins Kreuzverhör. Und sie haben eine Minute Zeit zu antworten. Und wenn sie zu viel reden, dann werden sie gnadenlos ausgegongt von Daniela, glaube ich, ne? Genau. Gut, Carsten, dann fangen wir doch mal mit dir an. Also es kamen einige Fragen zu Trump. Da hatten einige, glaube ich, wirklich Bauchschmerzen mit. Also segne Trump, wo soll das hinführen? Beziehungsweise was bedeutet für uns Feinde zu segnen in Bezug auf Trump? Und dann nochmal so ein bisschen ergänzend dazu, Politiker und Herrscher sind eben nicht von Gottes Gnaden, auch wenn sie das vielleicht manchmal anders sehen. Wann ist denn der Zeitpunkt für sie zu beten und da entschieden entgegenzutreten? Ich glaube, es sind ja zwei Fragen auf einmal, aber ich glaube, du schaffst das schon.
Also ich wiederhole nur das, was ich in der Predigt gesagt habe zu der Frage. Ich Schadet es Trump, wenn er mit Gottes Gegenwart in Berührung kommt? Wenn in seinem Leben Glaube, Hoffnung und Liebe Raum gewinnt? Ich glaube nicht. Also ich würde nicht dafür beten, dass seine Politik Erfolg hat und dass er die manifestiert und so weiter. Ich glaube, da wird Amerika noch einen schweren Weg haben, wenn ein anderer Regierender dort an der Macht ist. Aber ihm diese Nähe Gottes zuzusprechen und dafür zu bitten, glaube ich, hilft ihm, hilft mir, hilft dir, hilft dem Herrn Höcke und ich glaube jedem Menschen. Hilft es ein bisschen oder ist es jetzt nicht geholfen? Ich weiß es nicht genau. Und Politiker, Herrscher sind nicht von Gottes Gnaden.
Genau, und wann ist vielleicht aber auch die Frage, vielleicht hilft das nochmal, also wann sollte man entschieden entgegentreten und nicht einfach nur segnen und im stillen Kämmerlein beten, sondern wann darf man vielleicht auch mal sagen, jetzt ist mal Schluss?
Ich habe ja nicht gesagt, dass du nur segnen sollst im stillen Kämmerlein. Stilles Kämmerlein habe ich gar nicht gesagt, sondern ich glaube, natürlich kann man auch in den Widerstand gehen und auch seine Stimme erheben. Und es war ja mein erster Punkt, eben nicht zu sagen, bringt doch eh nichts in dieser komplexen Welt, sondern gerade deine Stimme beeinflusst die Öffentlichkeit auch. Und ich finde, ich kann schon auch zur Politik von Trump Nein sagen an manchen Punkten und sagen, die finde ich menschenverachtend und falsch. Und trotzdem kann ich für ihn beten und sagen, ich wünsche ihm die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes.
Ja, segne deine Feinde. Das kann vielleicht eine persönliche Reaktion sein. Jetzt aber eine Frage an Markus. Was tut denn der Staat? Was sind denn rechtliche Konsequenzen, die tatsächlich folgen, wenn ein Feind im Internet solche Hasskommentare postet? Was ist die Rolle des Staates da und was kannst du uns erzählen?
Wollen wir das zusammen machen? Also jeder fragt sich, warum ich jetzt ein fremdes Kind aufmache. Man möge es mir bitte verzeihen, aber dieses Kind hat eine ganz andere Kommunikation als wir Erwachsenen. Fast eine Vorbildfunktion, von dem hören sie nämlich nichts Böses. Das ist das eine. Das zweite ist, was kann der Staat machen? Wir haben natürlich, das muss man sagen hier, ein Gesetz. Ich gebe mal ganz kurz ab. Ja. Eingangs hatte ich gesagt, das Internet stellt keinen rechtsfreien Raum dar. Das heißt, wenn hier beleidigt, bedroht oder genötigt wird oder anderes, kann das natürlich bei amtlicher Kenntnisnahme ja bestraft werden. Und das muss es auch bestraft werden. Weil keiner hat das Recht, einen anderen zu beleidigen, zu nötigen, zu verunglimpfen, egal ob von Geschlecht, von Nationalität etc. Ja, aber dafür muss die Polizei es erstmal wissen. Und die Anbieter beispielsweise wie Twitter und Facebook und Co., da gibt es jetzt ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz, das ist seit dem 1. Januar 2018 natürlich in Kraft. Da sind die Netzwerke, sozialen Netzwerke verpflichtet, solche Inhalte rauszunehmen. Aber ganz wichtig, muss denn erst sowas erst ins Netz? Sollten wir nicht langsam mal reden darüber, miteinander reden, anstatt übereinander reden? Ich kann nicht die Welt verbessern, das können wir auch nicht. Aber wissen Sie, gerade Carsten, was du hier machst, was ihr hier macht, ihr seid Botschafter und ihr seid für mich ja ein Leuchtturmprojekt. Wir in unserem kleinen Rahmen können wie ein kleiner Virus agieren und dementsprechend positiv auf andere wirken und sagen, guck mal, so geht es, so kommunizieren wir, so achten wir die Menschenwürde, was im Grundgesetz verankert ist. Der Gong.
Jetzt genau, der Gong ist ein bisschen untergegangen unter dem Einfluss von Max. Genau. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erläutern, wie ist das dann? Also werdet ihr erst aktiv, wenn jemand so eine Bedrohung zur Anzeige bringt oder guckt ihr selber auch aktiv?
Ja, ich sag mal so, die Polizei guckt natürlich nicht aktiv. Natürlich kann die Polizei nur agieren, wenn sie also Kenntnisnahme davon erlangt, wenn es zur Anzeige kommt. Jetzt muss man sehen, eine Beleidigung ist ein Antragsdelikt, eine Bedrohung ist ein Antragsdelikt. Und man kann als Polizeibeamter, wie gesagt, nur agieren, wenn die Betroffenen, die Opfer letztendlich eine Strafanzeige bei der Polizei stellen. Und dann geht das erst seinen Weg. Das ist ein beschwerlicher Weg, muss man auch sagen. Aber vielleicht habe ich ja gleich mal ganz kurz Zeit, eine Sekunde noch ein kleines Beispiel zu zeigen. Wenn ich dich bedrohen würde oder beleidigen würde, dann sieht man dir an, dass du das nicht möchtest. Jetzt stellt man sich mal vor, in dem Moment, wenn ich auf dich zugehe und ich bedrohe dich, dann sieht man schon, sie geht weg, sie verhält sich in der Gestik. Jetzt müsstet ihr als Zeugen alle aufstehen und sagen, jetzt lassen Sie doch mal die Frau. Wollen wir das mal testen, wie das wird?
Bitte, genau.
Ja, oder er hält mich fest, natürlich. Ja. Aber zeigen Sie mir das doch mal. Zeigen Sie mal, wenn ich auf Sie zugehe und bedrohe Sie, stehen Sie doch mal alle auf und sagen Sie, lassen Sie das mal sein. Und das müssen wir als Feuer entfachen.
Das dürfen wir auch im Internet machen, sozusagen. Das
aufstehen und kundtun. Genau.
Wir haben jetzt nochmal eine Frage an Carsten. Also hier ist, Jesus ging regelmäßig in die Wüste. Wir könnten öfter offline gehen. Was sagst du dazu?
Finde ich einen ganz klugen Tipp. Ich glaube ja. Also an die jungen Menschen unter uns, wenn man ein Handy ausmacht, ist es nicht kaputt. Man kann es auch wieder anmachen. Es muss nicht 24 Stunden an sein. Und ich glaube, ja, es würde auch mir gut tun, wirklich manchmal das Internet abzustellen und zu sagen, jetzt den Rest des Tages mal ganz ohne WhatsApp und allem anderen. Ich glaube, würde uns gut tun, unsere Seele gut tun, entschleunigen, und dann würden wir auch das Internet wahrscheinlich mehr schätzen und die positiven Seiten mehr in Anspruch nehmen. Super Tipp.
Hier noch eine Frage, vielleicht an beide. Jemand sagt, wie kann man denn nach Wahrheit und Lüge, wie kann man das überhaupt noch unterscheiden? Selbst viele Reporter erzählen ja manchmal nur Wahrheiten, wird hier gesagt. Und wie können sich die kleinen Menschen denn überhaupt wehren, wenn das alles so passiert, und wie kann man darauf reagieren? Vielleicht könnt ihr aus den verschiedenen Perspektiven da mal was zu sagen.
In der Bibel steht der Satz, die Frage, was ist Wahrheit? Und ich glaube, die Wahrheit ist immer sehr komplex. Also ich würde immer zurückzucken und nachfragen, wenn jemand mit Schwarz-Weiß-Antworten kommt oder mit 0-1-Antworten im Internet. Unsere Welt ist so komplex, und ich glaube auch, unsere Probleme sind so komplex, da gibt es nicht die eine Wahrheit oder die eine Falschmeldung. Und ja, das ist schwer. Das habe ich ja gesagt, dass das Internet auch filtert, bewusst, aber auch unbewusst, ohne das mein zu tun, sondern das macht dann die Suchmaschine, dass ich dann auf bevorzugt besonderen Seiten ist. Vielleicht wäre es da deshalb mal gut, mit einem Gegner, einem, mit dem man sonst nicht so viel redet, mal sich auszutauschen und mal die Sichtweise von dem zu hören und auch die Wahrheit in seinen Ansichten zu entdecken. Weil ich glaube, die Wahrheit ist, wie gesagt, irgendwas dazwischen in der schönen, bunten Grauzone zwischen Schwarz und Weiß.
Ja, ich finde, wir sollten viel mehr wieder miteinander reden und vor allen Dingen in den Dialog gehen und vor allen Dingen eine Meinung auch sich selbst bilden und nicht immer auf die anderen hören, sondern auch hier an Vorbilder, an Erziehungsverantwortliche gehen und hier die Diskussion auch nicht scheuen, aber natürlich auf der sachlichen Ebene.
Und glaubst du denn, da würde ich gerne nochmal nachhaken, lohnt sich das? Ich habe zum Beispiel einen Ehemann, der sich da immer sehr intensiv mit Posts auseinandersetzt, sich die Mühe macht, zu antworten in Mails. Und ich denke dann immer, meine Güte, da geht so viel Zeit bei drauf. Lohnt sich das überhaupt? Sind das nicht solche Betonköpfe? Und was würdest du sagen?
Also ich finde, eine Diskussion ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte nie wieder eine Zeit von 33 bis 45 haben. Das sage ich ganz offen. Deshalb müssen wir diskutieren und wir müssen andere Menschenrechte wahren. Und bitte tun Sie mir einen Gefallen. Ich stehe mit nach vorne, und Kommunikation ist das wichtig, und mit Liebe, ja, und mit Gesprächen nach vorne, also mit einem Lachen im Gesicht. Schaffen Sie es selbst, Trump und andere Leute in dieser Form zu bekommen, sie vielleicht zu überzeugen.
Na, dann sind wir mal gespannt, ja, genau. Ich habe noch eine schöne Abschlussfrage, hast du noch was?
Nee, das ist keine richtige Frage, das ist ein Kommentar mehr, aber mach mal die Abschlussfrage.
Genau, also es wurde nochmal gefragt nach dem schönen Banksy-Bild, also von wem das eigentlich genau ist. Jetzt habe ich schon beantwortet und wurde sich nochmal bedankt für die tolle, großartige Botschaft. Kannst du nochmal ganz kurz zu Banksy was sagen?
Ja, Banksy ist ein sogenannter Guerilla-Künstler. Man weiß gar nicht genau, wer er ist, ob es ein Er oder eine Sie ist. Man vermutet, ein Mann aus London, der weltweit so Graffitis malt. Und irgendwohin, und dieses Bild ist entstanden an der Mauer, die rund um Bethlehem steht. Da gibt es ein Einlasstor, wo die Palästinenser kontrolliert werden, wenn sie reingehen nach Bethlehem und rausgehen. Und dort hat Banksy in der Nacht- und Nebelaktion genau dieses Bild und diese Botschaft hingeschrieben. Palästinenser, Israelis, ihr seid Brüder. Frieden statt Gewalt. Und das ist ausdrucksstark, wenn man davor steht an diesem Ort, wo eine Mauer, wir reißen Mauern ein, dort wurden Mauern hochgezogen, so ein Bild sieht. Banksy, einfach mal googeln, der hat ganz, ganz viele tolle Bilder gemacht, also außergewöhnlicher Künstler.
Gut, dann bleibt uns nur noch, uns bei euch zu bedanken, Markus und Carsten, vielen Dank für eure Antworten. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, irgendwelche Sachen offen geblieben sind, die beiden stehen nachher im Foyer noch für Fragen zur Verfügung, sprecht sie gerne an. Dann vielen Dank, und jetzt seid ihr wieder dran, ne?